Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Susanne Nickel. Viel Spaß.
Eine Sache, die wirklich nervig ist, dass wir immer jammern. Ja, dieses Gejammere kann ich nicht mehr hören, weil ich glaube echt, wir sind in Deutschland, wir haben echt noch einen ziemlichen Luxus, ne? Und jeder ist seines Glückes Schmied und ich kann immer, immer irgendwas verändern. Es gibt immer Chancen und diese ganze Jammerei, es ist alles so furchtbar, früher war alles besser. Also das kann ich mittlerweile echt nicht mehr hören. Ja? Und da möchte ich die Leute gern mehr auch in meiner eigenen Nase packen, in den Spiegel zu schauen. Hey, das bin ich, das ist mein Leben, ich kann was aus mir machen. Jeder hat Chancen. Es gibt Grenzen. Ich sage auch nicht, jeder schafft alles. Du kannst alles schaffen, sage ich nicht, weil das wäre vermessen. Aber du kannst vieles schaffen.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath, ich hoste das hier seit mittlerweile 6 Jahren und freue mich riesig, dass Susanne Nickel heute bei mir ist. Susanne ist eine der berühmtesten Keynote-Speakerinnen und Vortragsrednerinnen des Landes rund um das Thema neue Arbeitswelt und Wandel. Sie hat schon viele Bücher darüber geschrieben und wir sprechen heute über ihr neues Buch. Es heißt Verzogen, verweichlicht, verletzt, wie die Generation Z die Arbeitswelt auf den Kopf stellt und uns zum Handeln zwingt. Da habe ich natürlich einige Fragen gehabt. Was ist denn nun dran an den Klischees? Wie erlebt sie das? Wie ist sie zu ihrem Spiegel-Bestseller gekommen? Und überhaupt, wie sah ihr Weg aus? Den schauen wir uns natürlich an, wie immer hier im New Work Chat Podcast. Wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Susanne heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Hallo Gabriel, ich freue mich auch total.
Von wo bist du heute dabei beim Podcast?
Ich sitze hier am Tegernsee und habe einen ziemlich ekligen Blick auf die Berge und auf den See. Also es gibt hässlichere Arbeitsplätze, um ehrlich zu sein.
Siehst du die jetzt gerade? Hast du da noch ein Fenster hinter deinem...
Ich habe da ein Fenster hinter, genau. Und sehe den See und die Berge. Und es ist Sonnenschein und blauer Himmel, also wirklich Postkartenwetter.
Ist ja fast eine Workation, die du machst.
Ja, stimmt, hast du recht. Also, um bei den modernen Wordings zu sein, bin ich voll bei dir. Es ist eine Workation.
Lenkt das ab oder unterstützt das beim Arbeiten?
Mich inspiriert. Ich habe all meine Bücher hier geschrieben mit Blick auf den See in den Bergen und das ist für mich, gibt es Kraft. Es ist ein Kraftort für mich, der Tegernsee, und es inspiriert mich.
So soll es sein. Ich glaube, wir haben ja in den letzten Jahren viel darüber gesprochen, wie wir so den Arbeitsplatz verändern können. Und ich schaue hier auch gerade raus ins Grüne. Mir hilft das auch. Auch zwischendurch mal rauszugehen, frische Luft zu schnappen, ist ja auch eine gute Idee. Schön, dass wir heute sprechen können. Es gibt viele Themen, über die wir sprechen könnten. Mal schauen, was wir schaffen. Ich habe ja eine Einstiegsfrage hier im Podcast als dreifacher Vater, der die mittlere so ein bisschen einbindet hier in den Podcast, die Mathilda, die ist ja 11 und spricht hier das Intro ein. Und im Gegenzug dürfen meine Gäste und Gästinnen ihr erklären, was sie so machen. Was würdest du sagen? Was machst denn du so, sodass die Mathilda das versteht?
Mathilda, ich bin Rednerin. Ich halte Vorträge und inspiriere Leute mit diesen Vorträgen, dass sie neue Dinge ausprobieren, neugierig sind und ein bisschen die Komfortzone verlassen. Und das mache ich in Vorträgen und ich schreibe auch manchmal Bücher dazu.
Ja, das klingt doch nach einem tollen Job, oder? Ist nur die Frage, ob das in der Schule so schon angeboten wird als Auswahl. Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht. Ne? Wahrscheinlich würde ich auch noch ergänzen, was ich auch noch mache, ist, dass ich versuche, wenn Menschen sprechen, dass sie das, was sie sagen, von dem anderen verstehen. Weil das ist nämlich auch oft ein Thema, gerade bei Veränderungen, das Thema Kommunikation, Sender, Empfänger, dass wir gerne aneinander vorbeireden. Und deswegen bin ich ja auch Wirtschaftsmediatorin geworden, weil es ganz viele Konflikte gibt. Und das wird auch in Schulen nicht gelehrt. Fände ich auch ziemlich wichtig, da mehr reinzugehen, gell?
Ja, erklär uns doch gerne mal so ein bisschen, wo du herkommst. Ist das auch so der Ort, an dem du dich heute befindest? Oder wie sah so deine Kindheit verbunden auch mit der Schule aus?
Meine Kindheit sah ein bisschen anders aus. Ich komme aus Rheinland-Pfalz, aus Ludwigshafen. Da sitzt die BASF, also die große Anilin. Und all meine Familienmitglieder, die haben dort gearbeitet. Das ist ein großer Arbeitgeber. Und ich bin mit 9 Jahren aber etwas merkwürdig aus der Art geraten zu Hause, weil ich nämlich gesagt habe, ich will Tänzerin werden. Und jetzt war Tanzen bei uns in der Family überhaupt nicht so vogue. Also da hat keiner getanzt und ich wollte das, aber das kam aus mir raus. Und dann habe ich mir eine Ballettschule gesucht mit 2 Freundinnen. Und das war dann auch mein allererstes großes Ziel. Ich war dann in Mannheim an der Ballettakademie und später dann bei Pina Bausch, die ja sehr berühmt war. Die ist leider schon verstorben, aber die weltweit den modernen Tanz bekannt gemacht hat. Und das sind so meine Wurzeln. Einerseits die Arbeiterfamilie auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Kreativität, das Tanzen.
Wie hat dich die Arbeiterfamilie geprägt?
Naja, also mein Vater war Facharbeiter, mein Onkel Busfahrer. Ich glaube, ich bin schon jemand, der sehr gegroundet, sehr geerdet ist, ja, trotz des Erfolgs und den schönen Dingen, die man sich dann leisten kann. Und was ich auch glaube, was man merkt bei mir, ist, dass die Menschen, die ich begleite oder die ich coache oder unterstütze, die spüren, egal ob Vorstand oder Arbeiter, völlig egal, die spüren, woher ich komme und dass da ein tiefes Mitgefühl da ist. Das kann man nicht vorgaukeln, sondern das ist entweder da oder nicht. Und das wirkt sich sehr stark auf meine Vorträge und auch auf die Trainings und Coachings aus im Positiven.
Bei mir war es so ähnlich. Mein Vater war Maschinist im Kühlhaus. Meine Mutter war Krankenschwester. Ich war der Erste, der Abi gemacht hat und dann studiert hat. Mhm. Und dementsprechend gab es auch mit meinen Eltern nie ein Gespräch darüber, was man so beruflich machen könnte oder über Karriere. Also das Thema fand bei uns zu Hause nicht statt, weil es hieß immer Hauptsache was Sicheres, ne? War das bei dir ähnlich?
Bei mir war das ähnlich. Und bei mir war es einfach auch so, dass ich dann angefangen habe, Tanz zu studieren, was jetzt auch nicht so der Plan war. Kind, mach was gescheit, so nach dem Motto. Aber ich bin dann relativ schnell, bin ich dann wieder andere Wege gegangen, weil ich Mama wurde. Mit 18 war ich schwanger, mit 19 wurde ich Mama. Und das Tanzen ist Hochleistungssport. Das kannst du einfach dann schwer machen, sagen wir mal so. 9 Stunden am Tag trainieren mit einem Baby ist echt schwierig, gell? Und dann habe ich mich umorientiert und Abitur gemacht, was auch die erste Person in meiner Familie war. Und habe dann Jura studiert, was auch völlig schräg war, ne? Weil Tanz und Jura, wie geht das zusammen? Ich meine, beides braucht Disziplin, kann man sagen, im besten Sinn, ne? Aber es war schon sehr konträr und ich habe auch
wie
wirklich...
Wie kamst du drauf?
Auf Jura. Das war auch wieder Kind, mach was Gescheites, wo du dich davon ernähren kannst. Ne? Also ich war Mama mit Kind, mit einem kleinen Kind, mit Anfang 20 und dachte mir, was mache ich jetzt? Und da kam Jura, habe ich mir gedacht, wenn ich Jura mache, dann ist das so ein Studium, was so tauglich ist, dass ich damit ganz viel anfangen kann. Muss gestehen, ich habe es durchgezogen. Ich bin auch einmal das erste Examen gefallen, was eine Katastrophe war, weil ich natürlich BAföG dann als alleinerziehende Mutter mit Kind bekommen habe. Und dann musste ich es bestehen. Es hat dann auch geklappt. Es war nicht das brillanteste Examen, aber ich habe es wirklich durchgezogen. Und ich arbeite ja auch nicht mehr als Rechtsanwältin. Ich bin zugelassen als Rechtsanwältin, habe aber gemerkt, das war nur, mach was Gescheites, aber eben nicht meine Leidenschaft. Und die habe ich dann erst mit über 40 gefunden, spannenderweise. Und deswegen ermutige ich auch gern Menschen dazu, egal wie alt sie sind, ob Ende 30, Ende 40, auch über 50 oder 60, Leute, guckt, was euch Freude bereitet, wo ihr Ressourcen habt und wo eine Leidenschaft dahinter ist, weil du kannst immer erfolgreich sein. Und es werden ja alle gebraucht heutzutage, ne? Ist egal, wie alt wir sind. Ja.
Also würdest du rückblickend nochmal Jura studieren?
Nein.
Aber wie hast du es geschafft? Weil das ist doch, glaube ich, mit Medizin eines der lernintensivsten Studiengänge.
Ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin sehr diszipliniert durchs Tanzen, da lernst du Disziplin. Ne? Und ich habe mir gedacht, das kriege ich schon irgendwie hin, weil Abitur mit Kind habe ich easy hingekriegt, war ein gut bayerisches Abitur, aber trotzdem war es nicht so schlimm. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, okay, Jura, das ziehst du irgendwie durch. Aber ich habe relativ bald gemerkt, boah, das ist gar nicht so meins, diese ganze Lernerei und diese Paragraphen und diese Auslegungssachen. Und vor Gericht und auf hoher See bist du in Gottes Hand, kann man sagen. Einmal verlierst du, wo du denkst, das ist total klar. Einmal gewinnst du, wo du denkst, das funktioniert nicht. Und insofern war das für mich schwierig, das durchzuziehen, wirklich schwierig. Hat viel Disziplin gebraucht. Und ich habe mir gesagt, ich ziehe durch, dann habe ich einen Beruf und kann dann immer noch, weil viele Juristen und Anwälte machen ja auch was ganz. Ich meine, Goethe war auch Jurist, also nicht, dass ich mich mit Goethe vergleichen würde, aber du weißt schon, was ich meine. Es gibt da ganz viele Möglichkeiten danach. Und ja, ich habe mir gesagt, zieh's durch, mach's fertig und dann kannst du andere Dinge tun. Und weißt du, jetzt im Nachgang, ich würde es zwar nicht wieder studieren, ich würde wahrscheinlich Psychologie studieren, um ehrlich zu sein, nur hat mir Jura auch viel gebracht, weil ich natürlich wenn ich Verträge habe, wenn ich allgemeine tägliche Dinge, du brauchst das ja immer, das Recht in Deutschland letztlich. Und sich da ein bisschen auszukennen, schadet nichts. Insofern nehme ich es jetzt gerne mit als nice to have, aber es ist nicht meine Leidenschaft und das, was ich wirklich in die Welt tragen möchte. Ja.
Aber du hast dann erstmal als Anwältin gearbeitet. Wie waren so deine ersten Berührungen mit der Arbeitswelt? Hat sich ja extrem verändert in den letzten Jahren.
Ja, total. Also ich habe in der Kanzlei, in der Strafrechtskanzlei am Anfang gearbeitet, bis ich dann gemerkt habe, weil Strafrecht mochte ich total gerne, bis ich dann einen Kinderschänder zu verteidigen hatte. Da sollte ich Dinge recherchieren, wo ich gemerkt habe, das kann ich nicht als Mutter eines damals 10-Jährigen. Dann habe ich gesagt, das ist nicht mein Ding. Habe dann mich umorientiert und war dann auch angestellt als Juristin. Und da war ich auch Pressesprecherin. Und das war so die erste Berührung, das war auch noch sehr alte Welt, das war Deutschlands größter Automobilclub, also das ist schon sehr konservativ da auch gewesen, ja. Und da war ich eine Zeit lang Pressesprecherin und das hat mir schon eher gelegen, weil es darum ging, juristisch komplexe Dinge einfach zu erklären.
Ja.
Und da hatte ich offensichtlich ein Talent dafür, weil viele Juristen, das kennen wir ja alle, sind sehr kompliziert. Wenn du denen zuhörst oder wenn du so ein BGH-Urteil liest, dann sind da 20 Kommata in einem Satz und du weißt eigentlich gar nicht.
So, ChatGPT, was bedeutet das für mich?
Ja, genau, zum Glück haben wir das heute. Ne? Genau, und insofern war es so, dass ich da als Pressesprecherin das erste Mal mit Kommunikation in Berührung kam. Und da kam nämlich was Ähnliches, was du mich vorher gefragt hast über deine Tochter, die 11-Jährige. Wie würdest du dir das erklären? Ne? Ja. Und ich habe mir immer überlegt, wenn ich bei Sat.1 oder plus minus, egal wo in den Sendungen war, habe ich mir immer überlegt, wie würde es mein 11-jähriges Patenkind, der war nämlich damals 11, witzigerweise, wie würde ich es dem erklären, dass er es versteht? Weil das ist das runde Durchschnittswissen, was Menschen haben, juristische Kenntnisse, die normale Fernsehzuschauer haben. Ja? Mhm. Und das hat mir total geholfen, weil alle anderen Juristen waren so kompliziert, die wurden nicht gerne ins Fernsehen geholt, weil die Leute es einfach nicht verstanden haben. Und ich habe immer gedacht, so, wenn ich jetzt dem Kleinen das erkläre, wie würde ich dem das erklären? Vereinfacht. Und das hat dazu geführt, dass mich die Fernsehsender immer ganz gern geholt haben. Und das hat mir Spaß gemacht. Und da kam ich dann so in die Richtung Kommunikation, Konflikte, wie kann ich was verbessern, wie kann ich es schaffen, dass Menschen sich so unterhalten, dass sie sich verstehen und nicht aneinander vorbeireden. Das war so das Erste, womit ich dann in Berührung kam, was mich total interessiert hatte.
Ja, und du hast ja dann auch noch weitere interessante Stationen gehabt bei Haufe und Kienbaum. Hast du bewusst auch über Karriere nachgedacht?
Zuerst überhaupt nicht, als ich jünger war, so mit 30, als ich angefangen habe zu arbeiten, war das einfach so, ja, ich war alleinerziehend und ich brauchte das Geld, so nach dem Motto, also Hauptsache irgendeinen Job. Und dann mit Ende 30 ging es mir auch nicht mehr so gut in dem Unternehmen. Das waren verschiedene Dinge, die dazu geführt haben. Ich war da auch nicht richtig mit meinem Temperament, mit meiner Art. Also ich sage immer ganz gern, vielleicht auch ein schöner Satz für deine Zuhörer und Zuhörerinnen, steht deine Karriereleiter an der richtigen Wand. Und meine stand einfach nicht an der richtigen Wand. Eine Sonnenblume im Rosenbeet fühlt sich nicht so wirklich wohl und beide Blumen sind schön. Ne? Also es geht jetzt nicht darum, was abzuwerten, sondern zu gucken, was habe ich für Stärken, was kann ich tun. Und da habe ich mich dann das erste Mal mit Ende 30, dachte ich erstmal, ich bin zu alt. Ja, jetzt kannst du eigentlich keinen neuen Weg mehr gehen und was machst du jetzt? Und mir ging's schlecht, ja. Und dann habe ich aber gedacht, nee, ich mache jetzt noch einen Studiengang und habe dann Wirtschaftsmediation studiert, Coaching-Ausbildung gemacht und bei der Haufe-Akademie angefangen mit ein bisschen über 40, ja. Mhm. Und das war ein totaler Shift in meinem Leben, weil ich da gemerkt habe, boah, da gibt's Dinge, die interessieren mich total. Da habe ich alle Bücher verschlungen und habe da ganz gerne Trainings koordiniert, selber Trainings gegeben, beraten. Und das hat mir eine ganz neue Welt geöffnet, wo ich merke, boah, es gibt wirklich Dinge, da hast du eine Stärke und die machen Freude. Sowas gibt's auch letztendlich und da passt du besser hin. Und das war schön, das dann zu entdecken.
Zum Thema Karriereleiter kenne ich auch noch einen anderen Spruch. Das Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter.
Absolut. Da ist auch was dran, klar.
Aber die Stärken sind wichtig, also die eigenen Stärken irgendwie zu erkennen, herauszufinden, vielleicht auch durch Experimente, um dann auch seinen eigenen Weg zu finden, vielleicht sogar zu planen. Was gibst du jungen Leuten mit, die vielleicht am Anfang ihrer Karriere stehen? Also es gibt ja keinen Knopf, auf den man drückt und dann kennt man die Stärken. Es gibt unfassbar viele Tests. Okay, aber was würdest du empfehlen?
Also ich finde zum Beispiel, als ich jünger war, habe ich überhaupt nie mit jemandem darüber gesprochen, was ist so meine Richtung. Für mich war Tanzen immer meine Leidenschaft, dann kam Jura, okay, aber es war irgendwie dann so, ne? Und wenn ich jetzt so überlege, was ich gebraucht hätte, was mir geholfen hätte damals, ja, dann wäre das gewesen, wirklich nicht nur so eine Art einmal in der Arbeitsagentur ein Termin, wo man mal checkt, was gibt's, nee, sondern wirklich so eine Begleitung von Schülern, Schülerinnen in den letzten Klassen durch eine Art Mentoring, durch eine Art Coaching, wo man einfach versucht, die Stärken rauszuarbeiten. Und dann ist es zum Beispiel so, zu mir kommen ja auch ganz viele Leute in der Lebenswende, die entweder mehr erreichen wollen, die Klarheit wollen, die was verändern wollen. Und da ist es ganz oft so, selbst Erwachsene, ältere Menschen, also mit älter meine ich um die 40 oder älter, ja, die wissen manchmal auch nicht, was sie gut können. Es ist ganz spannend, ne? Man denkt ja immer als junger Mensch, wenn ich da mal alt bin, weiß ich, was richtig ist. Nö, ist leider nicht so. Also träum weiter, kann man da nur sagen, ne? Es trifft uns alle. Und da geht's ganz oft darum, die Stärken überhaupt mal herauszuarbeiten, weil was ja spannend ist, wenn wir Dinge gut können, dann sehen wir es oft nicht als Stärke an. Ja, also wenn wir Dinge gut können, dann meinen wir, weil es easy ist, ist es keine Stärke, weil eine Stärke muss ja irgendwas Schweres sein. Und das ist das Erste, was wichtig ist, schau, was dir leicht fällt, ne? Schau, wo du im Flow bist. Das bedeutet, wo du nicht überanstrengt bist, wo die Zeit verfliegt wie im Flug, wo du das Gefühl der Leichtigkeit hast. Natürlich ist es auch ein bisschen anstrengend und das glaube ich, braucht es viel mehr. Und was es auch braucht, ist vielleicht, das rate ich meinen Klienten dann auch ganz oft, frag mal 5 verschiedene Leute, die du kennst. Ne? Das kann sein beste Freundin, das kann sein in der Familie jemand, das kann ein Kollege, eine Kollegin sein, Lehrer, Lehrerin, whatever, Professor in der Uni, wenn man den kennt, wenn man ein bisschen näher kennt. Frag mal die, was die so über dich, was dich besonders macht letztendlich, ne? Was du besonders kannst, was dich besonders macht. Und das hat mir zum Beispiel auch geholfen. Ich habe dann sogar mehr als 5 Leute gefragt und habe mir dann so mal geguckt, welche Sachen doppeln sich, ne? Mhm, wo gibt's was, wo ich total überrascht war? Das gab's auch, ne? Und wo gab's was bei mir, was ich überhaupt nicht als Stärke angesehen habe? Also als Beispiel, mir hat eine Freundin gesagt, die jetzt in Schweden wohnt, die Patentante von meinem Sohn sogar ist, mit der war ich in der Schule zusammen. Die hat mir irgendwann mal gesagt, Susanne, jetzt machst du endlich das, was du wirklich kannst. Dann habe ich gesagt, Conny, wie kommst du da drauf? Dann sagt sie, naja, du hast schon in der Schule die Lehrer immer tot gequatscht, ja, also bis hin, dass sie teilweise genervt waren. Eine Stärke muss ja nicht immer nur gut sein, ne? Aber du kannst reden und es fällt dir leicht und jetzt tust du das, was du kannst. Die verfolgt mich auf Facebook, weil man sich da halt ganz gut über die Länder hinweg treffen kann. Und die sagte, sie verfolgt mich, was ich an Vorträgen mache und so, und das wäre genau meins. Und hätte sie mir damals schon sagen können, hätte ich sie gefragt, habe ich natürlich nicht. Ne? Und das ist so spannend, weil so Dinge sind oftmals angelegt, da muss man bestimmt nochmal trainieren und ich habe ja auch eine Speaker-Ausbildung gemacht und da wirklich viel Zeit investiert, dass die Keynotes richtig gut sind. Ne? Das heißt jetzt nicht, wenn wir eine Stärke haben, dass wir schon perfekt sind, aber das heißt zumindest, dass da was gibt, was sich zu entdecken lohnt.
Also ein bisschen wie eine Pflanze, die man noch gießen muss und Unkraut raus und in die Sonne stellen oder, also man muss sich schon drum kümmern, das ist jetzt nicht einfach da, ne?
Es ist nicht einfach da, genau, ja. Talent ist was Geschenktes, eine Stärke ist auch was Geschenktes und dann kann man sie entwickeln, ne? Ja.
Ja, genau, du bist dann Keynote-Speakerin geworden, stehst mittlerweile regelmäßig auf Bühnen. Was kannst du teilen? Was macht eine gute Keynote aus?
Eine gute Keynote heutzutage, finde ich, macht aus, dass du die Menschen auf der einen Seite inspirierst, emotional abholst, dass sie danach über die Dinge mal nachdenken, dass sie vielleicht die Perspektive wechseln, weil mein Thema ist ja Veränderungen und New Work und Generationsmanagement. Wie kann man da mit einer neuen Haltung, zu Neudeutsch Mindset, ne, wie kann man so die Dinge mal auch anders sehen. Ich denke, das ist wichtig. Und auf der anderen Seite aber auch, welchen Content gibst du mit? Welchen merkfähigen Content? Also es geht nicht nur darum, nur zu inspirieren, ne? Ja. Sondern auch, dass die Leute was lernen, dass sie was hören, erleben, was sie noch nicht gehört haben. Also es gibt so Keynote-Speaker, die lassen die Hose runter auf der Bühne. Und das ist so ein bisschen fast Fremdschämen. Und da lernen die Leute nicht wirklich was, ne? Sondern es geht darum, auch den Leuten das zu geben, wo sie neugierig sind, wo sie was lernen und das mit einer Emotionalität, also Ratio und Emotio quasi bestenfalls zu verknüpfen, damit sie rausgehen und was mitnehmen, sich mal vielleicht mit jemand anders darüber unterhalten oder sogar wirklich auch selbst was verändern.
Und Public Speaking, das ist ja für viele das Schlimmste. Das geht ja auch in der Schule schon los. So, hoffentlich nimmt mich der Lehrer oder die Lehrerin nicht dran. Und man kann daran arbeiten. Du hast also eine richtige Speaker-Ausbildung gemacht, hast du gesagt. Wie kann man sich das vorstellen? Also ich kenne das von TED-Talks. Also einige waren hier auch schon im Podcast, haben erzählt, dass es auch im Rahmen dessen eine große Vorbereitung gibt. Aber wie bist du das Thema angegangen?
Also ich hatte damals, war ich bei der Haufe Akademie in der Beratung und war witzigerweise bei Infineon in Warstein als Trainerin unterwegs. Da habe ich Recruiting-Beratung gemacht für die Hiring Manager. Und am Flughafen in Paderborn habe ich einen Mentor und Trainer von mir getroffen, den Michael Rossier. Der war auch in der Ecke unterwegs, nämlich beim Bier, beim Warsteiner. Und der hat mir gesagt, Susanne, werd doch Speakerin. Und dann habe ich gesagt, was ist das denn? Ist das ein Beruf? Gibt's das überhaupt? Und dann sagt er, ja. Und du hast das Talent, weil der hatte mich damals in Zeiten für Fernsehauftritte gecoacht und wusste so ein bisschen, wie ich ticke und so. Und der meinte, damals am Paderborner Flughafen hat er wirklich die Saat gesät sozusagen für dieses Speaking. Der meinte, guck mal, da gibt's verschiedene Ausbildungen, auch bei der German Speakers Association, das ist ein großer Rednerverband. Und da habe ich mal so recherchiert und geguckt und gesehen, okay, das dauert ein Jahr. Da hat man einmal im Monat 3 Tage Kurse, wo man verschiedene Themen belegt, von Kreativität zu Storytelling zu, wie schreibe ich einen Businessplan, wenn ich es wirklich selber auch dann als Business gründen möchte. Also ganz pragmatische Dinge. Und das habe ich dann gemacht, ein Jahr lang, und habe mich sehr intensiv mit dem Thema Speaking auseinandergesetzt, habe an der Keynote auch gearbeitet. Da gibt es dann auch eine Abschlussprüfung. Und da habe ich in dieser Abschlussprüfung die beste Keynote-Auszeichnung bekommen von unserem Jahrgang. Und das hat mich dann glücklicherweise zu einer großen Speaker-Agentur gebracht, zu Speakers Excellence, die mich dann quasi vermittelt haben anschließend. Und das war dann so der Shift zum Speaking. Also das war auch gar nicht so planbar, dass ich diesen Preis gewinne und so. Aber es ist halt so, wie bei vielen Dingen im Leben, da sind wir so 20 Leute in dem Kurs gewesen, die Fleißigen, die haben es halt geschafft am Ende. Ne? Es waren welche, die haben es halt gemacht und haben es für sich bestimmt auch gut genutzt im Business. Du kannst es ja immer nutzen, wenn du einen Vortrag hältst. Aber die wenigsten, vielleicht 10% von den ganzen, also 2 Leute sind wirklich auf der Bühne heutzutage. Das ist spannend. Und da gehört halt auch wieder nicht nur Talent, sondern auch der Fleiß dazu, die Arbeit zu gucken, wie kann ich mein Business aufbauen, welche Themen sind interessant. Ich habe dann auch lange überlegt, mit was gehe ich auf die Bühne, was ist mein Thema, wo bin ich authentisch und kann wirklich Nutzen stiften. Und das ist viel Arbeit gewesen.
Denn wenn man heute LinkedIn aufschlägt, dann hat man ja den Eindruck, die allermeisten sind Speaker, zumindest schreiben das viele mit rein, Keynote-Speaker, whatever. Ob es dann immer so ist oder ob es ein Wunsch ist oder ob es die Hoffnung auf lukrative Aufträge ist, das ist dann immer die Frage. Aber Positionierung ist nochmal ein interessantes Thema, das hast du ja auch gerade schon angesprochen. Also erstmal zu gucken, was ist überhaupt mein Thema, wofür stehe ich auf der Bühne, auf LinkedIn, überhaupt in all dem, was ich tue. Hast du einen Tipp, wie man die eigene Positionierung gut hinbekommt? Schafft man das überhaupt alleine?
Also alleine ist, glaube ich, schwierig, weil du alleine natürlich in deinem Saft kreist. Ne? Ja. Und was mir geholfen hat, ich habe einen Coach damals gehabt, der hat mir ziemlich gute Fragen gestellt und der kam auf das Thema Change und Veränderung. Ich wäre da gar nicht drauf gekommen, obwohl ich das in Unternehmen gemacht habe. Ne? Also das heißt, da ist es gut, wenn jemand von außen mal drauf guckt und der dir Fragen stellt, die dich zum Nachdenken bringen, wo es dann wirklich darum geht. Es geht ja nicht nur darum, was kannst du gut, ne? Sondern es geht ja auch darum, was wird gebraucht am Markt. Also wenn ich Aufträge will, und das ist ja das, warum ich Speaker bin, ich will ja nicht zu Hause im Wohnzimmer meine Reden halten, sondern ich möchte ja gerne auf großen Bühnen stehen. Und dann brauchst du halt Kunden, die dich buchen. Also brauchst du einen Kunden-Need, ne? Du brauchst einen Bedarf. Und ich hatte zum Beispiel auch ganz spannend, am Anfang war mir total klar, ich komme vom Tanzen. Mein Vortrag hieß der Tanz zum Erfolg, der erste. Ne? Da ging es um das Thema, wie erreiche ich meine Ziele. 0 Buchungen. Maximal mal bei 1-2 Frauenveranstaltungen, weil die kriegen keinen Schock, wenn sie tanzen hören oder lesen. Währenddessen Topmanager, Führungskräfte, der Tanz zum Erfolg ist keine Metapher für Männer. Ist es einfach nicht, ja? Vielleicht das Tor zum Erfolg. Ich weiß es nicht. Weißt du, was ich meine? Ne? So wie das Fußballtor.
Elfmeter. Du musst nur noch,
Genau. So, ne? So, und dann habe ich aber, ich war der festen Überzeugung, weil ich das doch mitbringe, ich bin doch Tänzerin, ich bin zwar auch Anwältin, aber das war so die Emotionalität und ich konnte überhaupt nicht begreifen, dass das keiner hören wollte. Ne? Ja. Und dann haben wir eben daran gearbeitet und überlegt, okay, wie können wir denn etwas finden, was trotzdem das stützt und wo ich aber halt die Zielgruppe abhole, weil wenn du die nicht abholst, kriegst du keine Aufträge. Und wie kann ich Nutzen stiften? Und spannenderweise sind wir dann auf das Thema Veränderung gekommen, weil sich das eben durch mein Berufsleben zieht, weil sich das durch mein Privatleben zieht, weil ich das in Unternehmen berate, begleite. Also es war eigentlich total glasklar, aber ich habe es nicht gesehen. Ich hatte so das Brett vom Hirn, wie man in Bayern sagt, ja. Und dann, als es klar war, war es sofort klar, okay, das machen wir, das Thema Change, das Thema Veränderung, und zwar die menschliche Seite, also nicht die KI oder die Prozessseite. Und dann war irgendwie auch ganz schnell klar, dass ich ja das Tanzen wiederum integrieren kann. Und zwar habe ich Folgendes gemacht. Wenn ich jetzt am Anfang dachte, immer die Leute tanzen am Ende von meinem Vortrag, das ist total cool, dann kommen die in Bewegung. Mochte aber niemand, ja. Also habe ich mir überlegt, wie kann ich das denn, in der Psychologie sagt man, utilisieren? Also wie kann ich das denn gebrauchen, diese Metapher, um was anderes zu erreichen? Also was mache ich jetzt mit dem Tanzen? Bei jeder Veränderung gibt's Widerstand, ne? Also meistens, ne? Also es gibt schon welche, die sind begeistert dabei, aber es gibt immer auch Widerstand, das wissen wir. Und es ist auch normal bei Dingen, wo ich was neu ausprobieren muss, bei vielen Veränderungen, die wir gerade haben. Also mache ich Folgendes. Ich bringe die Leute in den Widerstand auf der Bühne, indem ich ihnen sage, sie dürfen jetzt die schönste Pirouette ihres Lebens drehen. Ja, dann müssen die aufstehen und sind alle total geschockt und denken so, fühlen sich völlig ertappt. Und dann erkläre ich denen anhand dessen, weil sie es ja selber gespürt haben, die meisten wollen keine Pirouette drehen. Ich frage immer, wer ist begeistert dabei? Das sind dann so 10-15%. Wie beim wirklichen Veränderungen in Unternehmen, 10-20%, ja, die folgen dir als Chef, als Chefin. Ja, die sagen, cool, mache ich mit. Und der Rest ist neutral bis hin zum Widerstand. Und dann erkläre ich die 3 Formen des Widerstands durch diese Intervention. Und das ist perfekt. Das vergisst keiner mehr. Jahre später sagen mir noch Leute, ich denke an die 3 Formen des Widerstands mit dieser Pirouette. Und das ist natürlich eine Metapher, die zieht super gut. Ja.
Und das ist dann nicht nur diese die Frontalbeschallung, sondern eine Interaktion, ne? Das Richtig. Ist natürlich auch immer hilfreich.
Richtig.
Aber lass uns gerne mal über Veränderungen sprechen. Du begleitest Unternehmen. Mittlerweile bist du ja auch selbstständig unterwegs. Ist dir der Schritt eigentlich leicht gefallen?
Nee, der ist mir gar nicht leicht gefallen, zumal ich dann ja, also noch angestellt war, Haufe, dann kam Kienbaum noch eine kurze Station und dann bin ich so mit nicht ganz Ende 40, habe ich mich dann entschieden, das zu tun. Und da hatte ich dann schon wirklich auch echt Angst, muss ich sagen. Ja, ich hatte Angst, oh Gott, kann ich davon leben? Kann ich da mein Business gut aufbauen? Werde ich überhaupt gebucht als Speaker? Also ich hatte alle Ängste, die, glaube ich, jeder hat, der sein Business gründet irgendwo. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Und mir haben auch Leute zugeredet und gesagt, du schaffst das und du bist so super und toll. Und also es gab ganz viele, die wussten, das funktioniert, aber ich wusste es nicht. Also ich habe es einfach nicht geglaubt. Und ich habe es aber trotzdem gemacht und es funktioniert. Und da kann man auch nur Leute ermutigen, wenn sie so einen Ruf haben. Das ist bestimmt nicht für jeden was, ne, in die Selbstständigkeit zu gehen. Aber wenn du fleißig bist, wenn du ein Ziel hast, wenn du ein Thema hast, was die Menschen brauchen, ja, dann steht dem nichts im Wege. Und da muss man halt auch mal ins kalte Wasser springen und sich freischwimmen. Ja.
Was ist so dein größtes Learning, das du hattest in der Zeit, die du schon selbstständig bist?
Also das größte Learning war, glaube ich, das dem zu vertrauen, ehrlich gesagt. Ja, weil ich... Schau, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, da hat nie jemand ein Business gehabt. Wenn ich jetzt mit Menschen spreche, die aus Unternehmerfamilien kommen, für die ist es viel leichter, ne, weil die einfach das gewohnt sind, dass sie anders denken, anders handeln. Und für mich war es eben so, ich habe dann schon sehr an mir gezweifelt. Ich zweifle auch ab und an noch, wobei ich denke, zweifeln ist auch nicht schädlich, wenn du so langst dich nicht auffrisst letztlich. Ne, damit bleibst du auch immer so ein bisschen in der Demut und nimmst dich nicht so wichtig, schadet auch nichts. Aber manchmal darf man halt auch wirklich sagen, okay, ich kann das und ich mache das und zieh's durch. Und dieses Thema, das Selbstvertrauen, was ich aber bei vielen Coaching-Klienten auch habe, die sich dann nicht trauen, den nächsten Schritt zu gehen, die Ängste haben. Das ist ja genau das, was, wenn es zwickt und zwackt und der Change will kommen und du willst ihn noch nicht wahrhaben. Und das ist halt das, was Veränderung letztendlich ist. Und das, glaube ich, war das, was mich in der Situation im Nachhinein, dass ich wusste, ich habe Angst. Angst ist normal. Also man darf nicht glauben, man hat keine Angst, aber man macht es trotzdem. Man geht den Weg. Ja.
Also mir ging es ja so, als ich das erste Mal Vater wurde, da ist erst Euphorie und toll und super. Und dann kommt aber, also hatte ich so einen Moment, dass ich gedacht habe, ach du Scheiße. Ja. Also ne, wenn das ist eine neue Verantwortung und wenn man sich nicht drum kümmert, dann wird das natürlich auch nichts. Aber wenn man das annimmt, dann hat man eben auch die Chance zu wachsen und über sich vielleicht sogar hinauszuwachsen. Wie hast du denn auch in der Begleitung das Thema Veränderung der Arbeitswelt erlebt? Also ich hatte ja den Eindruck, früher, es wurde ja immer schon über Veränderungen gesprochen, Veränderungsprozesse, Change Management, Und dann gab es irgendwann den großen Change durch die Pandemie, begleitet durch Digitalisierung. New Work kam auf, wurde diskutiert mittlerweile. Gibt es auch nicht wenige, die sagen, New Work klappt bei uns nicht, was auch immer sie dann damit meinen. Da muss man ja genau hinschauen. Aber wie hast du so diese Entwicklung der Arbeitswelt erlebt?
Also ich kam ja aus einem Unternehmen, als ich als Juristin noch angestellt war, was sehr konservativ war, wo wirklich es ein bisschen angestaubt und im Vorstand nur Männer und wirklich so sehr klar hierarchisch strukturiert, sehr klar Weisung und Kontrolle und alte Welt einfach so. Und wenn ich jetzt so andere Unternehmen anschaue, da sind die einen schon agiler unterwegs, die anderen sind auf dem Weg dahin und da verändert sich schon ganz schön viel. Manchmal würde ich mir wünschen, es verändert sich noch mehr, weil viel wird drüber gesprochen, wenig wird oftmals leider getan. Manche denken, sie sind schon weiter und sind es nicht. Aber ich denke, und da kommen jetzt zum Beispiel auch die jüngeren Menschen ins Spiel, die ja sagen, wir wollen so nicht arbeiten. Das Hamsterrad, was du gesagt hast, von innen, ne, was wie eine Karriereleiter aussieht, lehnen wir ab. Wir wollen nicht ins Burnout gehen, wie unsere Eltern oftmals über die Grenzen gegangen sind, zu wenig Wertschätzung bekommen haben. Und ich merke schon, dass Unternehmen da drüber nachdenken und dass sich da gerade auch mehr verändert letztlich, ne? Also es ist eine Reise und die jungen Menschen, also die Generation Z, zwischen 95 und 2010 Geborenen, die fordern halt auch Dinge ein und die können das auch, weil sie Mangelware sind. Sie sind wenige, ne? Wenn man die Boomer nimmt, die in Rente gehen, ganz plötzlich wusste natürlich niemand, dass die jetzt irgendwann in Rente gehen. Ja, ja, so. Ja. Aber ist halt nun mal so. Ja. Und da müssen wir uns halt auch fragen, wieso da keiner reagiert, wo wir das lange wissen. Und dann kommen junge Menschen, die eine andere Haltung haben, was ja auch gut ist, die andere Vorstellungen von Arbeit haben. Und vieles wird plötzlich möglich. Ja. Corona hat uns gezeigt, Homeoffice ist machbar. Ne? Eine Freundin von mir, die ist sogar über 60, die hat vorher gesagt, Susanne, Homeoffice ist nichts für mich. Ich kann nicht zu Hause arbeiten, das ist furchtbar, das geht nicht, da kann ich mich nicht disziplinieren. Und jetzt ist sie einmal die Woche oder sogar zweimal im Homeoffice und sie kann sich es gar nicht mehr anders vorstellen. Ne? Also ich glaube, wenn dann der Change kommt und wir müssen, ne, das war ja nicht proaktiv, sondern reaktiver Change in dem Zusammenhang, dann klappt es auch und dann geht viel mehr, als wir denken. Und ich würde mir wünschen, nicht, dass nochmal Corona kommt, aber dass wir diesen Sense of Urgency, diese Dringlichkeit, den man ja für Veränderungen braucht, ne? Wenn das nicht da gewesen wäre, wäre das Homeoffice wahrscheinlich immer noch nicht so ausgebaut, als Beispiel, ne? Dass wir den viel mehr antizipieren. Und das ist auch Aufgabe von Führungskräften, den Leuten klarzumachen, wo wir stehen und was jetzt, welche Veränderung jetzt wichtig ist.
Mhm. Genau. Und über die neue junge Generation hast du ein Buch geschrieben, über das auch wiederum viel geschrieben wurde. Du hast auch im Handelsblatt darüber nochmal geschrieben. Also eine Diskussionsgrundlage kann man sagen, denn es gibt ja auch viele Vorbehalte bei der Generation Z. Ich habe es ja schon gesagt, meine Große ist gerade noch so dabei, wird jetzt 15 im November. Und dein Buch Verzogen, Verweichlicht, Verletzt, das bringt ja so ein bisschen die Vorwürfe auch irgendwie auf den Punkt schon im Titel, die man dieser Generation macht. Also wir sind ja irgendwie gerne in Klischees unterwegs, ne? Die Generation ist so, die Generation ist so. Was ist denn dran an diesen Klischees und an diesen Vorwürfen, ne? Also was sind überhaupt die Vorwürfe? Vielleicht fangen wir mal damit an. Ja. Dass sie nicht so gerne arbeiten, ne? Das wäre mal so eine Sache.
Genau, dass die nicht so gerne arbeiten, dass sie faul sind, was natürlich eine reine Abwertung ist. Und das ist ein totaler Quatsch, gell? Also das Thema ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Und zwar habe ich einen Handelsblatt-Gastbeitrag geschrieben dazu, der viral ging. Und plötzlich habe ich gemerkt, boah, da ist so viel Energie drauf, aber so viel, ne? Und da kam es dann auch, dass ich das Buch danach geschrieben habe. Und Hintergrund war, dass ich seit Jahren in den Unternehmen, die ich begleite, dass ich mit Führungskräften, mit Mitarbeitern aller Generationen spreche und dass da eben ein paar Dinge hochgepoppt sind, verzweifelte Unternehmen, die keine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen finden, die welche finden, die dann gleich wieder weg sind, wo es neue Ansprüche gibt, wo es neue Haltungen gibt, bloß keine Überstunden, Leistungsorientierung lehne ich ab. Und das habe ich alles mal so gesammelt. So. Und jetzt ist es natürlich so, was ist dran an den Klischees? Also ich denke, der Streit oder die Diskussion über den Generationsbegriff, den gibt es schon ganz, ganz, ganz lange natürlich. Ne? Mhm. Und es gibt auch es gibt auch die Möglichkeit, das natürlich zu hinterfragen. Es gibt Menschen, die sagen, der Generationsbegriff ist ein totaler Quatsch. Man kann die Leute nicht so einteilen. Es gibt aber auch wiederum Generationsforscher. Also insofern denke ich, ich habe mich dem Begriff angeschlossen. Warum? Weil es so Modelle auch die Aufgabe haben, Dinge zu vereinfachen. Und wenn ich jetzt eine Spanne von 15 Jahren nehme und wenn ich sage, die Zettler, die sind weitgehend mit Homeschooling auch aufgewachsen und die hat das getroffen in einer Zeit beispielsweise, wo sie noch keine Resilienz wie wir aufbauen konnten. Und das hat Auswirkungen und das vereint diese Generation, sagen wir mal so. Und ich glaube, das als Modell zu nutzen und schon zu sagen, man kann nicht alle über einen Kamm scheren, keine Generation ist homogen, dennoch gibt es Tendenzen. Und diese Tendenzen, diese kritischen Tendenzen, die habe ich in meinem Buch aufgegriffen und drüber gesprochen, geschrieben und wollte ganz bewusst auch den Finger in die Wunde legen. Nicht, weil ich junge Menschen nicht mag, ich mag junge Menschen total, sondern weil es mir wichtig war, diese Debatte zu führen. Diese Debatte, wie nähern wir uns der neuen Arbeit an? Was braucht's jetzt? Welche Führung braucht's? Was verurteile ich zum Beispiel an Verhalten? Was finde ich gut? Und wie können wir uns, und das ist auch ein großes Thema von mir, wie können wir diesen Generationsstreit vermeiden? Weil der Punkt ist, viele Zettler werden umworben von Unternehmen und die Älteren sagen dann, ich bin doch auch noch da. Also das heißt, dass man wirkt und die Zettler neiden es wiederum den Älteren, die noch eine Rente kriegen und wissen nicht, kriegen wir denn eine? Also es gibt ganz viele Aspekte, die da wichtig sind. Und ich glaube, wenn da auf was so viel Energie ist, ist es wichtig, dass man drüber spricht. Und daher habe ich das Buch geschrieben.
Genau, das ist die große Frage. Was können wir eigentlich voneinander lernen? Ich sehe immer noch zu wenig Unternehmen, die sowohl jüngere als auch erfahrene und ältere Mitarbeitende suchen bewusst und auch diese Vielfalt in irgendeiner Form wertschätzen. Es ist immer noch diese große Skepsis, wie ist das denn? Die wollen doch nur 4 Tage, die wollen doch das hohe Gehalt und das können wir doch so gar nicht bieten. Was können die Generationen da voneinander lernen oder wie bringen wir sie zusammen?
Also was ich beispielsweise anbiete in Unternehmen, sind so Generationsworkshops und Generationsmediationen, nenne ich das. Also das heißt, wir haben ja 4 Generationen derzeit am Arbeitsmarkt, von den Boomern bis zur Z, also die Millennials und die X noch, und dass wir die an einen Tisch bringen und dass wir die mal sprechen lassen über Fragen, was hat Karriere in deiner Kindheit bedeutet, mit welchen Wordings bist du aufgewachsen, welche Werte. Und dann merkst du plötzlich, da gibt's ganz viele Unterschiede, es gibt aber auch Gemeinsamkeiten und das ist spannend. Und in der Mediation geht's immer darum, am Ende die Gemeinsamkeit zu finden, das heißt nicht in Positionen zu denken, die sind so, die wollen das, sondern zu gucken, hinter den Positionen gibt's Interessen und Bedürfnisse und welche Bedürfnisse stecken dahinter. Und das ist auch was Emotionales natürlich. Und das heißt nicht, dass man jungen Menschen alles durchgehen lässt und dass alles nur gut ist. Das heißt auch nicht, dass bei den Älteren alles nur gut ist, sondern dass man versucht, über die Interessen und die Bedürfnisse Gemeinsamkeiten zu finden und dann danach kreative Lösungen. Und das nenne ich so den magischen Moment in der Mediation, wenn die Leute sich annähern, wenn sie merken, hey, wir sind anders sozialisiert. Ne? Die Boomer, zum Beispiel kürzlich sagte einer, wir haben damals, als ich Kind war, 3 Jahre auf den Fernseher gespart. Und die 22-jährige Zettlerin sagt, ich habe das 5. iPhone. Ne? Also da sind natürlich Welten dazwischen, aber du merkst, Wertschätzung wollen sie zum Beispiel alle haben. Ne? Die einen vielleicht gerne mehr online, die anderen mehr face-to-face. Also da muss man dann wieder rumgucken, was ist eine gute Mischung, wie können wir uns annähern. Und wenn wir die Menschen ins Gespräch bringen, wenn wir sie an einen Tisch setzen, miteinander sprechen lassen, nicht übereinander, dann ist da schon mal sehr viel getan. Und spannenderweise habe ich gedacht, dieser Generationsworkshop, der wird der Obergau, also der wird gebucht ohne Ende. Aber stell dir vor, ist nicht so. Ich weiß nicht warum, weil eigentlich ist es, wenn ich das mache in den Unternehmen, ich habe es jetzt ein paar Mal gemacht, dann sind die am Ende total beflügelt und es gibt ein Miteinander. Aber irgendwie gibt's wenig Unternehmen, die das am Ende buchen, muss ich einfach sagen, weil vielleicht da die Dringlichkeit nicht gesehen wird, weißt du?
Ja. Das Problem wird nicht erkannt, das kenne ich ja auch aus anderen Kontexten. Und was sie auch alle verbindet neben dem Wunsch nach Wertschätzung, ist ja auch das Gefühl der Unsicherheit. Wie wird das alles? Ne? Wohin entwickelt sich das Ganze? Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz? Was wird übernommen von der KI an Aufgaben? Wie erlebst du so dieses Gefühl von Angst und Unsicherheit, wenn du mit Unternehmen sprichst?
Ja, also bei den Älteren erlebe ich dann manchmal eine Frustration dahingehend und dann eher so eine Rettung in, naja, ich gehe eh bald in Rente, dann trifft mich das nicht mehr. Was aber bei 5 bis 8 Jahren Arbeitszeit oder 10 Jahren auch verheerend ist, weil ob jemand motiviert oder demotiviert ist, wirkt sich ja letztendlich aus. Ne? Und insofern, da braucht's meines Erachtens auch Führungskräfte, du kannst natürlich nicht jeden abholen und du kannst auch nicht jeden verändern, weil verändern kann man sich nur selber. Ne? Aber wenn Leute Angst haben, dann hilft es ja nicht, über Zahlen, Daten, Fakten zu sprechen. Und das passiert halt leider ganz oft in der Führung, sondern dann geht es halt darum, ich nenne das Emotional Leadership oder beziehungsorientierte Führung und mehr als Coach zu führen und zu schauen, okay, wie können wir denn die Leute entsprechend abholen? Und das trifft für Junge und für Alte wiederum zu. Junge sind ja auch sehr verunsichert, die wissen auch nicht, wo es hingeht. Und wenn ich denen da mit der alten Führungswelt komme und mal eine Ansage mache und über Zahlen, Daten, Fakten führe, dann verliere ich die ganz schnell. Also das heißt, ich sage Unternehmen, wenn ihr nicht bereit seid, Coaching als Führungsinstrument wirklich zu nutzen, werdet ihr die Leute verlieren. Ne? Mhm. Und das heißt nicht, dass ich damit alle entwickelt kriege, ne? Weil es kann auch sein, dass ich Junge damit verliere, wenn sie einfach sagen, ja, das ist nicht mein Laden oder ich fühle mich da in der Kultur nicht wohl. Aber es ist die einzige Chance meines Erachtens, die Beziehung wachsen zu lassen und eine gute Beziehung entstehen zu lassen und die Menschen in die Eigenverantwortung zu bringen, mit der Konsequenz. Was dann meistens fehlt, ist die Konsequenz, ne? Ja, wir kündigen doch niemand mit 60, wir machen doch oder so, ne? Aber da muss ich halt sagen, okay, dann wenn es an der Konsequenz fehlt, dann kann ich halt auch sagen, mache ich, was ich will, dann ist halt eh keine Auswirkung. Aber letztlich geht's darum, sich auf die Leute einzulassen, zu gucken, wo stehen die, was brauchen die, welche Ängste liegen vor, welche Bewältigungsstrategien liegen vor und wie kann ich versuchen, diese Ängste als Führungskraft zu mindern.
Ein Thema, was mich nochmal interessieren würde, wie du darauf blickst, ist das Thema Deutschland im internationalen Wettbewerb. Da gibt's ja dann auch viele, die sagen, wir müssen mehr machen, ne, mehr leisten. Und andere sagen, nee, wir haben den Fachkräftemangel. Wir müssen erstmal schauen, dass wir überhaupt Leute finden. Wir müssen uns mit Modellen wie 4-Tage-Woche etc. beschäftigen. Wir müssen ein attraktiver Arbeitgeber sein. Also ich finde, das muss ja kein Widerspruch sein. Wir können ja auch dadurch bestenfalls vorwärts kommen und auch international wieder was gut machen. Aber ich sehe da schon eine Diskussion. Ne? Auf der einen Seite diejenigen, die mehr Arbeit fordern und andere, die sagen, na, wir schaffen es vielleicht auch mit weniger, damit wir attraktiv bleiben als Arbeitgeber. Wie erlebst du das und wie siehst du das auch?
Also das sehe ich auch ein bisschen gespalten. Zum einen ist es natürlich ganz klar, dass Deutschland als Wirtschaftsstandort immer weiter verliert. Ja, also das, da braucht man nur die Nachrichten zu lesen. Das ist wirklich, da steht einiges auf der Kippe. Und ich denke, es gibt keine One-Fits-for-All-Lösung, sondern es muss jedes Unternehmen sich an die Nase packen und überlegen, was ist eine gute Lösung für unsere Kultur, für unser Unternehmen. Ich frage mich immer nur, dieser ganze Schrei um die 4-Tage-Woche. Ich glaube, was für mich wichtiger wäre, wäre lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle. Das heißt, wenn Leute Kinder bekommen, brauchen sie andere Modelle, als wenn sie Eltern pflegen, als wenn sie so, ne, dass man da wirklich guckt, in welcher Phase bin ich. Pauschal die 4-Tage-Woche einzuführen, halte ich für einen Quatsch, vor allen Dingen, weil es als Employer Branding, also als Arbeitgebermarke steigernd, nur bedingt dann wahrgenommen wird, wenn es alle machen. Ne, dann ist es ja so, dann hast du damit auch kein Pro-Argument mehr am Ende.
Ist wie ein Bonus, der nur beim ersten Mal was
Richtig.
Besonderes ist. Ne?
Richtig. Wenn du die 4-Tage-Woche hast, dann kommt irgendwann, ja, könnte ich ja auch nur 3 bei vollem Gehalt. Also ne, es gibt ja dann auch so die Tendenzen, 4 Tage bei vollem Gehalt, Arbeitszeitverkürzung, Verdichtung. Also es gibt ja verschiedene Modelle. Und ich denke, klar, als Unternehmen muss ich profitabel sein, aber auch Arbeitsplätze halten. Und das ist ja die Sicherheit ist ja das, was viele Menschen auch wollen. Und ich glaube schon, dass man da einfach den Leuten auch klar machen muss, wenn wir weniger arbeiten, ist die Frage, sind wir genauso effizient? Und ich würde erstmal sagen, warum unbedingt weniger arbeiten, um effizient zu sein? Warum jetzt nicht erstmal zu gucken, wie es jetzt ist und effizienter zu werden? Ne? Wir können ja auch mit 5 Tagen effizienter werden. Also wenn ich zum Beispiel Leute berate in Unternehmen, ein Thema kommt sofort immer hoch, Meetingflut. Wir mieten uns zu Tode. Ja? Also warum nicht da ein bisschen reduzieren und andere Dinge steigern? Und deswegen, also ich bin kein Feind von der 4-Tage-Woche. Ich lehne sie nur als absolut kategorisch ab, weil ich glaube, sie nutzt sich auch schnell ab. Ja? Und dann ist halt die Frage, was kommt danach? Und ich glaube, es geht eher darum, gute Führung zu haben, Menschen zu motivieren, Menschen auch mal eine Extrameile machen zu lassen, die natürlich nicht Normalität werden darf, absolut, ja. Aber auch da zu schauen, wir brauchen alle, egal ob junge Leute oder ältere. Eine Freundin von mir hat jetzt mit 68 eine unbefristete Stelle in der Justizvollzugsanstalt Straubing angetreten als Ärztin, ja, unbefristet, finde ich super. Also das heißt, zu gucken, und das finde ich gute Führung, zu gucken, wer hat welche Stärken. Wenn jemand in seinen Stärken ist, macht er ja das auch in der Regel gerne, was er tut. Ja? Und wenn ich das mehr in die Richtung mehr gehe und den Kulturwandel in die Richtung bringe, dann, glaube ich, sind auch Menschen motivierter und das erlebe ich auch. Und das wird aber doch noch zu wenig gemacht, meines Erachtens. Es wird so oft geredet, ja, wir sind total wertschätzend und so weiter. Wenn du dann genauer guckst, sieht es dann schon wieder intern anders aus. Also insofern denke ich, gerade bei kleinen Unternehmen, das ist ja auch erwiesen durch viele Studien, geht die 4-Tage-Woche relativ leicht. Wenn ich nur 10 Leute habe, kann ich da relativ schnell was umswitchen, je nach Branche natürlich auch. Ja. Bei größeren Konzernen brauchen Kulturwandel 5 bis 7 Jahre und das wäre ein Kulturwandel. Also das heißt, da muss ich Prozesse verändern, da muss ich Dinge optimieren. Das geht nicht so einfach und da muss man sich gut überlegen, ist jetzt das unser Ziel wirklich weg von der Arbeit, also weniger zu arbeiten? Ist nicht unser Ziel hinzuarbeiten im Sinne von Arbeit muss wieder mehr Spaß machen, Arbeit muss sich lohnen. Ja, ich habe jetzt gerade heute früh im Handelsblatt-Morgenbriefing gehört, da ging es um das Thema die Prämie, wenn Leute, die Bürgergeldprämie, also wenn nicht Bürgergeld, sondern ich weiß nicht, wie sie genau heißt, wenn Leute wieder anfangen zu arbeiten und länger arbeitslos waren, kriegen sie 1.000 Euro Prämie.
Jetzt die Arschhochprämie, oder?
War das nicht? Ja, genau, die Arschhochprämie. Genau, sowas, ja. Genau, und das ist auch wieder so eine Geschichte, wo ich mir sage, ja, Mensch, das ist irgendwie... Das ist der falsche Zugang. Wir müssen da so aufpassen, dass wir nicht Leute verprellen, ja. Mhm. Und deswegen glaube ich, man muss es sehr differenziert sehen und gucken, wo stehe ich als Unternehmen? Wie bin ich im internationalen Wettbewerb unterwegs? Auch das spielt eine große Rolle, ja. Und dann kann man entscheiden, welche Maßnahmen ergreift man und wie schafft man es vor allen Dingen, dass Leute Bock haben zu arbeiten. Das ist für mich total wichtig, ja.
Bei dir geht's ja viel um Inspiration, um Begeisterung auf der Bühne, in der Beratung und Begleitung, in deinen Büchern. Was begeistert dich denn?
Also ich liebe den Tegernsee, mich begeistert der Tegernsee. Das ist für mich ein absoluter Kraftort. Da renne ich raus, renne auf den Berg und bin eine Stunde unterwegs, dann ist mein Kopf leer und ich kann, dann tanzen die Gedanken und ich habe wieder neue Energie. Ich liebe das Wasser. Ich bin absoluter Wassermensch. Ich habe dieses Jahr an Ostern angebadet bei 10 Grad im Tegernsee. Es war sehr frosty, ja, aber auch total nett. Also
das machen wir ja hier auch in der Ostsee bei uns in Rostock.
Macht ihr auch, ne? Ah ja, cool, genau, siehst du, ne? Okay, dann genau, kennst du das auch so. Also das mag ich total gern und ich liebe es zu schreiben. Also sonst hätte ich auch keine 8 Bücher geschrieben. Und ich liebe es, Menschen in ihre Stärke zu bringen. Das begeistert mich total. Also wirklich zu gucken, wie das, was ich damals eigentlich gebraucht hätte. Jemand, der sich mich mal anschaut und sagt, hey, das kannst du nicht, da ist ein Talent, ne? Das mag ich total gern und das gibt mir eine absolute Erfüllung, wenn ich merke, Leute gehen ihren Schritt, ihren nächsten, sind zufrieden und glücklich und machen ihr eigenes Ding. Das begeistert mich, ja.
Was regt dich auf?
Oh, mich regt auf über eine Sache, die wirklich nervig ist, dass wir immer jammern. Ja, dieses Gejammere kann ich nicht mehr hören, weil ich glaube echt, wir sind in Deutschland, wir haben echt noch einen ziemlichen Luxus, ne? Und jeder ist seines Glückes Schmied und ich kann immer, immer irgendwas verändern. Es gibt immer Chancen und diese ganze Jammerei, es ist alles so furchtbar, früher war alles besser, also das kann ich mittlerweile echt nicht mehr hören. Ja? Und da möchte ich die Leute gern mehr auch bei der eigenen Nase packen, in den Spiegel zu schauen, hey, das bin ich, das ist mein Leben, ich kann was aus mir machen. Jeder hat Chancen. Es gibt Grenzen. Ich sage auch nicht, jeder schafft alles. Du kannst alles schaffen, sage ich nicht, weil das wäre vermessen. Aber du kannst vieles schaffen, ne, mit einer gewissen Anstrengung. Und diese Jammerei, finde ich, die macht nur schlechte Laune. Das regt mich tierisch auf, ja. Politik regt mich auch auf, aber da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil das wäre eine nächste Session, um ehrlich zu sein. Schauen wir mal, was da noch kommt. Ich hoffe, was Gutes.
Ja, wir bräuchten eigentlich mehr Leute, die auch inspirieren können in der Politik, oder? Das wäre schön.
Ja.
Das ist ja selten der Fall, leider.
Absolut, ja. Das stimmt. Das wäre schon mal schön, dass die Leute auch anders abgeholt werden und dass eine Klarheit und Inspiration sind zwei Qualitäten, die für Führung wichtig sind, aber auch in der Politik sicherlich. Ja.
Aber leider will selten jemand in die Politik gehen, zumindest. Das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal. Ich habe ja hier auch oft passionierte Unternehmer und Unternehmerinnen da, wo ich mir das gut vorstellen könnte. Aber es möchte dann auch keiner in dieses System hinein, was natürlich mit Kompromissen und mit tausend Dingen zu tun hat und am Ende vielleicht gar nicht so viel mit dem, worüber wir hier heute gesprochen haben. Und wir sehen ja auch bei Kevin Kühnert jetzt SPD, der gerade rausgegangen ist. Ja. Es ist auch echt hart und echt schwer. Nichtsdestotrotz wäre es wichtig. Aber wie du sagst, das ist nochmal Thema für einen eigenen Podcast. Schön, dass du heute schon mal in diesem warst. Letzte Frage, worum geht's in deinem nächsten Buch?
Puh, das ist eine gute Frage. Ich weiß es noch nicht genau. Ich hatte kurz überlegt, was zu schreiben für Menschen, die eher in der Lebensmitte sind, also so über 40 bis Ende 50, also noch nicht mehr ganz jung, aber auch nicht ganz alt, um die, also die Generation X sozusagen, um die zu empowern, auch ihre Möglichkeiten auszuschöpfen, wenn sie Bock haben drauf, ja, weil dass man eben nicht nur auf die Jungen guckt, aber es ist noch nicht so ganz gereift. Also ich werde noch mal schauen, ob mich die Muse küsst zu irgendwas die nächsten Monate und dann wird's losgehen, aber ich habe keine Eile.
Sehr schön. Ja, wir tun das natürlich alles in die Shownotes, dein aktuelles Buch, deine Website, deine Kinos, man kann sich auch einiges anschauen, du warst ja auch schon auf dem TV, auf YouTube ist viel, tun wir alles rein. Vielen, vielen Dank. Super. Dir weiterhin alles Gute, bleib gesund und bis bald.
Lieber Gabriel, es war mir eine große Freude, dass ich da sein durfte und dir auch alles Liebe.
Vielen Dank, mach's gut. Ciao.
Ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Susanne. Alle Links wie immer in den Shownotes. Wenn es euch gefallen hat, dann geht bitte jetzt in eure Podcast-App hinein und bewertet den New Work Chat Podcast mit 5 Sternen. Das ist schnell gemacht und hilft enorm, denn inmitten der tausenden Podcasts müssen wir irgendwie rausstechen und das schaffen wir nur durch euch. Die Community macht es am Ende aus und ich freue mich natürlich auch, von euch zu lesen. Schreibt mir über LinkedIn, schreibt mir über meine Webseite auf gabrielrath.com, kriegt ihr alle Kontaktmöglichkeiten. Ich würde gerne wissen, wo hört ihr den Podcast? Welche Folgen haben euch gefallen? Was ging gar nicht? Alles her damit zu mir. Ich freue mich auf jeden Fall. Ihr könnt mir auch mal eine Sprachnachricht schicken, dann spielen wir die hier vielleicht sogar mal ab. Ansonsten gibt es noch Möglichkeiten, mit mir zusammenzuarbeiten. Kommt gerne in diesen Podcast als Partner oder Partnerin mit eurer Company und unterstützt sozusagen hier diesen Podcast. Ich erzähle im Gegenzug der Welt von euch und euren Angeboten. Wir haben aktuell ja eine wunderbare Partnerschaft hier mit Open Up. Wenn auch ihr noch dazukommen wollt, dann kontaktiert mich gerne. Ihr könnt mich außerdem auch buchen als Sparringspartner für Storytelling und Personal Branding. Mit Geschichten kenne ich mich aus. Hier sind schon viele, viele erzählt worden. Ich helfe euch jetzt, eure Geschichte so zu erzählen, dass sie Wirkung entfaltet. Außerdem könnt ihr mich buchen als Keynote Speaker und Moderator. Geht dazu einfach auf meine Webseite gabrielrath.com. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns vielleicht am Strand in Rostock-Warnemünde. Das noch die letzte Ankündigung. Jeden Freitag springen wir aktuell ins kalte Wasser, Eisbaden mit einem guten Zweck, denn wir sammeln Spenden aktuell für den Verein Rostocker 7, denn wir haben gesagt, wir wollen 7.000 Euro sammeln. Bis Weihnachten von dem Geld wird der Verein Weihnachtsgeschenke kaufen und an bedürftige Kinder hier in Rostock in der Stadt verschenken. Also helft mit, wir springen ins kalte Wasser, wagen uns aus der Komfortzone und würden uns über eure Aufmerksamkeit und eure Spenden freuen. Dazu alle Infos auf www.eisbademeisters.de. Gibt es mittlerweile nicht nur in Rostock, sondern auch in Hamburg, Münster, Flensburg, der Mecklenburgischen Seenplatte und vielen anderen Städten. Checkt das unbedingt mal ab. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns am Freitag schon wieder mit der nächsten Folge. Bleibt am Ball und bleibt gesund und vor allen Dingen bleibt connected.